Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Eine Demonstration wird verboten. Das hat heute in Berlin für viel Kritik gesorgt. Da hat die zuständige Behörde mehrere Protestaktionen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung untersagt. Das ist eins unserer Themen heute. Wir hören dazu unter anderem die Einschätzungen des Berliner Staatsrechtlers Christian Pestalozza. Thema außerdem der Rücktritt des irischen EU-Handelskommissars Phil Hogan und die anhaltenden Ausschreitungen in Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin. Zunächst in die Bundespolitik. Immerhin 7 Jahre. So lange hat es gedauert, bis in die vergangene Nacht. Da hat sich nämlich die Bundesregierung auf eine Reform des Wahlrechts geeinigt. Das Ziel ist, den Bundestag zu verkleinern. Die Zahl der Abgeordneten ist da in den letzten Jahren deutlich angestiegen und das hängt vor allem an einigen Besonderheiten im deutschen Wahlrecht. Gestern Abend, wie gesagt, haben sich die Koalitionsspitzen von Union und SPD auf einen Kompromiss geeinigt. Aber dieser Kompromiss, der kommt bei den anderen Parteien im Bundestag überhaupt nicht gut an. Frank Capellan hat das alles heute in Berlin verfolgt.
Britta Hasselmann ist am Morgen im Deutschlandfunk eine der Ersten, die über den Wahlrechtskompromiss der Koalition herfällt. Blumige Worte können nicht darüber hinwegtäuschen, dass fast nichts erreicht wurde, meint die Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion. Der Bundestag werde nun mal immer größer.
Das wissen wir seit 2013. Und für dieses völlig kraftlose und unambitionierte Ergebnis des Koalitionsausschusses gestern Abend hat die Koalition jetzt 7 Jahre gebraucht. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein Armutszeugnis.
Die Richtgröße liegt bei 598. Aktuell vertreten 709 Frauen und Männer die deutsche Bevölkerung. Weil Direktmandate, die einer Partei laut Zweitstimmenergebnis eigentlich nicht zustehen, zu Überhangmandaten führen, diese aber zugunsten der anderen Parteien ausgeglichen werden müssen, nahm die Zahl der Abgeordneten immer weiter zu. Jetzt soll bei 3 Überhangmandaten kein Ausgleich mehr erfolgen. In den Augen des SPD-Kanzlerkandidaten ein erster Schritt. Olaf Scholz im ZDF.
Es gibt Begrenzungsmechanismen, die dafür sorgen, dass der nächste deutsche Bundestag wahrscheinlich kleiner sein wird als der jetzige. Und das ist, glaube ich, ein großer Erfolg, ohne dass das faire Wahlergebnis beeinträchtigt wird.
Doch selbst wenn es je nach Wahlausgang zu einem etwas kleineren Parlament kommen sollte, auch der im nächsten Jahr zu wählende Bundestag wird noch deutlich zu groß sein. Nach dem Beschluss der Koalition soll eine Kommission deshalb eine echte Reform ausarbeiten, die 2025 greifen soll. Vereinbart wurde schon jetzt, die Zahl der Wahlkreise von derzeit 299 auf 280 zu verringern. An dieser Zahl wollen Union und SPD nicht rütteln lassen, obwohl Experten warnen, das wird nicht reichen. Der Politologe Frank Decker gegenüber unserem Sender.
Es wäre kein ausreichender Schritt, um auch nur annähernd wieder in die Nähe der regulären Größe von 598 Abgeordneten zu kommen. Damit gibt die Koalition dieses Ziel de facto auf und möchte die Öffentlichkeit darauf einrichten, dass wir uns dauerhaft einen Bundestag in der Größenordnung von 700 Abgeordneten gewöhnen müssen.
Annegret Kramp-Karrenbauer will sich davon nicht beirren lassen. Gemeinsam mit der SPD könnte die Union die Wahlrechtsbeschlüsse durchbringen. Traditionsgemäß wird aber versucht, bei diesen Fragen die Opposition einzubeziehen. Um diese Zustimmung zu erhalten, bietet die CDU-Vorsitzende an, über eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre und Parität von Frauen und Männern mit sich reden zu lassen.
Und es ist jetzt an der Opposition, sich an diesen Schritten konstruktiv zu beteiligen.
Die Opposition allerdings scheint kaum gewillt, sich den Reformschritten der GroKo anzuschließen. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken, ist stinksauer allein schon darüber, dass Union und SPD das Thema im Koalitionsausschuss unter sich abzuhaken versuchten.
Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, es gibt eine Partei, die dort völlig ohne irgendeine Feder zu lassen rausgeht, das ist die CSU. Da bleibt alles wie bisher. Also ich bin hier zutiefst unzufrieden. Es ist kein Kompromiss, es ist die Verklapsung der Wähler.
Markus Söder, der so angesprochene CSU-Vorsitzende, spricht hingegen von einem fairen Kompromiss. 5 Stunden hatten Union und SPD um eine kleine Wahlrechtsreform gerungen. Es ging laut zu, heißt es von beiden Seiten. Und Söder bemüht gar ein Bonmot von Vizekanzler Olaf Scholz.
Da war am Anfang weniger Wumms, sondern mehr Rums.
In Sachen Rums lassen die Reaktionen der Opposition auf eine Fortsetzung schließen.
Frank Capellan berichtete. Am kommenden Samstag, da sollte es in Berlin wieder einmal soweit sein. Eine weitere Demonstration war da geplant von mehreren Gruppen, die sich an der Corona-Politik der Bundesregierung stören. Eine ähnliche Protestveranstaltung hat es in der Hauptstadt schon vor 4 Wochen gegeben. Aber diese Neuauflage jetzt, die soll es nicht geben. Die zuständige Berliner Behörde hat die Demonstration heute nämlich verboten. Einzelheiten von Claudia van Laak.
Zehntausende aus dem ganzen Bundesgebiet wollten am Samstag in Berlin demonstrieren. Darunter Corona-Leugner, Impfgegner, Verschwörungsideologen und Anhänger esoterischer Bewegungen, aber auch Rechtsextreme. Mehrere Demonstrationen an verschiedenen Orten in der Stadt waren angemeldet. Doch die Versammlungsbehörde hat sie am Vormittag verboten. Der Grund: Bei ähnlichen Demonstrationen vor 4 Wochen hätten die Teilnehmer bewusst gegen die vereinbarten Auflagen verstoßen, sagte Berlins SPD-Innensenator Andreas Geisel. Der Staat lasse sich nicht an der Nase herumführen.
Deshalb ist diese Entscheidung der Berliner Versammlungsbehörde keine Entscheidung gegen das Versammlungsrecht, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz. Versammlungsfreiheit bedeutet ja nicht, bewusst gegen geltendes Recht verstoßen zu dürfen.
Weder hätten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die vereinbarten Abstandsregeln gehalten, noch Mund-Nasen-Schutz getragen. Vereinzelt wurden Gegendemonstranten sowie Journalisten angespuckt. Demonstranten trugen Plakate mit der Aufschrift: Wir sind die zweite Welle.
Und ich kann nicht bewusst dieses Risiko für die Kolleginnen und Kollegen der Polizei, aber eben auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kauf nehmen. Und aus dieser Erfahrung vom 1. August treffen wir jetzt diese Entscheidung für das Wochenende.
Zustimmung für das Demoverbot kommt von der oppositionellen CDU im Abgeordnetenhaus. Und Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, erklärte gegenüber Welt TV:
Gerade bei denen, die sich hier gegen diese Maßnahmen wehren, ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass dann auch auf diesen Demonstrationen die Hygienevorschriften nicht eingehalten werden. Und deswegen ist es zumindest nachvollziehbar, dass auch Berlin da ein besonderes Auge darauf hat.
Die Anmelder der Demonstrationen erklärten, sie seien schockiert. Man werde die Entscheidung der Berliner Versammlungsbehörde gerichtlich anfechten, zur Not bis zum Bundesverfassungsgericht gehen. Die AfD forderte den Rücktritt des Berliner Innensenators. Berlins AfD-Landeschef Nikolaus Fest erklärte, Zitat:
Dieses Verbot zeigt, wie der Senat auf den Grundrechten herumtrampelt. Er verbietet sogar Demonstrationen zugunsten der Grundrechte. Wir lassen uns das nicht bieten.
Berlins Innensenator Geisel sagte, mehrere tausend Polizistinnen und Polizisten, auch aus anderen Bundesländern, seien am kommenden Wochenende im Einsatz, würden das Verbot der Demonstrationen durchsetzen. Nach Bekanntgabe der Entscheidung am Vormittag wurden Innenverwaltung und Polizeipräsidium mit Protest-E-Mails und Anrufen überflutet. Innensenator Geisel und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich bedroht. In bestimmten Gruppen im Messenger-Dienst Telegram hieß es, Waffen seien ab jetzt zur Gegenwehr erlaubt. Rechtsextreme Aktivisten rufen für das Wochenende zu einem, Zitat, Sturm auf Berlin auf.
Soweit der Bericht von Claudia van Laak. Die Berliner Behörden haben also die für Samstag geplante Anti-Corona-Demonstration verboten. Die Hintergründe dafür wollen wir uns etwas genauer erklären lassen. Am Telefon ist Professor Christian Pestalozza, Staats- und Verwaltungsrechtler an der Freien Universität Berlin. Schönen guten Abend, Herr Pestalozza.
Guten Abend.
Herr Pestalozza, ist das eine juristisch korrekte Entscheidung?
Also ich halte sie für gut begründet und im Ergebnis für richtig.
Sie sagen gut begründet. Können Sie uns das genauer erklären?
Ja, es geht ja darum, dass entgegen der Regel diese Versammlung nicht nur mit bestimmten Beschränkungen versehen werden soll, sondern sogar verboten ist. Das ist also die weitestreichende Maßnahme, die man sich im Bereich des Versammlungsrechts überhaupt vorstellen kann. Das Normalere, das Häufigere ist, dass die Versammlungen stattfinden können, aber bestimmte Beschränkungen zu beachten sind. Und dafür brauchen Sie eine handfeste Prognose, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei einer Durchführung dieser Versammlung unweigerlich gefährdet wäre. Und nur dann ist so ein Verbot zulässig. Und hier ist die Prognose eben die, dass angesichts der Ausrichtung der Veranstaltung, also in Fragestellung der Wirksamkeit von Corona-Schutzmaßnahmen und angesichts der Größe der geplanten Veranstaltung es unmöglich sei, einem Infektionsrisiko vorzubeugen. Und wenn Sie die Gesundheitsgefahren vermeiden wollen für die Teilnehmer und die späteren Kontaktpersonen, die Sie haben werden, dann bleibt eben nur das Verbot der Versammlung.
Jetzt sagen die Veranstalter dieser Demonstration, sie hätten sich sehr wohl Gedanken darüber gemacht, wie Hygieneregeln eingehalten werden könnten. Sie hätten darüber auch bereits mit der Polizei gesprochen. Kann man dann wirklich allein nur, weil die Behörden vermuten, dass die Regeln gebrochen werden könnten, reicht das aus, um eine Demonstration wirklich zu verbieten und um diesen wirklich drastischen Schritt der Ultima Ratio zu gehen?
Also diese Vermutung, diese Prognose, wie ich es lieber nennen würde, die muss sich natürlich auf Tatsachen stützen. Das darf nicht aus der Luft gegriffen sein und nur so vage in die Welt hinausgedacht, so, die werden das nicht einhalten. Und zum einen hat man die Erfahrung mit der ersten Veranstaltung dieser Art in Berlin vor ein paar Wochen, wo das ja nicht funktioniert hat. Und
wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, Herr Pestalozza, da könnte man jetzt ja sagen, da haben die Veranstalter möglicherweise gelernt und gesehen, dass die Behörden tatsächlich hart durchgreifen und so etwas dann auch auflösen. Und sowas werden sie sicher nicht noch ein zweites Mal riskieren.
Nach den Gründen dieser Verwaltungsentscheidung, und denen muss ich ja folgen, ich habe ja keine anderen Anhaltspunkte, hat der Veranstalter auch diesmal kein Hygienekonzept, wie das alle machen müssen, die irgendwie Leute in Kontakt zueinander bringen wollen, vorgelegt und nicht zu erkennen gegeben, dass er in stärkerem Maße als beim ersten Mal bereit wäre, die notwendigen Schutzmaßnahmen, also Maske und Abstand von 1,50 Meter einzuhalten. Es ist auch schwer, unabhängig von dieser offenbar nach wie vor fehlenden Bereitschaft, also auch von der mangelnden Lernfähigkeit des Veranstalters, ist auch schwer zu sehen, wie sie die erwarteten 20.000 oder mehr wirklich unter Kontrolle halten wollen, selbst wenn der Veranstalter besten Willens wäre. Und hinzu kommt noch das, dass das ja gerade Teilnehmer sein sollen, die sagen, die angeordneten Schutzmaßnahmen, wenn es überhaupt so ein Virus gibt, sind nicht wirksam. Ja, was erwartet man denn von Teilnehmern, die diese Meinung vertreten, inwieweit sie die Schutzauflagen einhalten würden?
Es gibt ja, wenn wir uns die letzte Demonstration vor 4 Wochen anschauen, überhaupt keine Zahlen, die belegen, dass diese Demonstration tatsächlich ein Sicherheitsrisiko war. Da ist mir zumindest nicht bekannt, dass es danach zu einem größeren Ausbruch unter den Teilnehmern gekommen ist, zu einem größeren Corona-Ausbruch. Und außerdem sagen ja selbst viele Virologen, dass alles, was unter freiem Himmel passiert, viel weniger gefährlich ist, viel, viel weniger als das, was sich coronatechnisch in geschlossenen Räumen abspielt. Kann man dann da wirklich von einer Bedrohung der öffentlichen Sicherheit sprechen?
Ich würde sagen, ja. Wissenschaftler streiten natürlich über dieses und jenes. Und es mag auch so sein, dass, wenn sie kein Dach über dem Kopf haben, die Möglichkeit, dass das Virus sich nicht so verbreitet, geringer ist. Und das unter freiem Himmel, ich kann das nicht richtig nachvollziehen, weil das hängt zum Beispiel von den Windverhältnissen ab und das kann man überhaupt gar nicht pauschalieren. Nur der Umstand, dass ich in einem Raum bin, der überdacht ist, heißt nicht automatisch, dass das Risiko da größer ist als draußen im Freien. Und dann frage ich Sie einmal, wollen Sie erstmal ausprobieren, ob es gesundheitlich gefährlich ist und Leben bedroht? Sie müssen dort vorbeugen, in diesem Bereich der Ungewissheit müssen Sie vorbeugend tätig werden und nicht abwarten, bis es zu spät ist. Und wenn es die Chance gibt, dass diese Schutzmaßnahmen besser sind, jedenfalls als nichts, wenn sie auch möglicherweise, wenn die Ansteckungsgefahr auch möglicherweise im Freien geringer sein mag, ja, dann wird man sie trotzdem ergreifen. Und wenn es wichtige Anhaltspunkte gibt, dass der Veranstalter nicht lernt aus den bisherigen Erfahrungen, dann ist es in Ordnung, dass man ein vorbeugendes Verbot ausspricht.
Ist das Ganze nicht trotzdem, also mitten in dieser gesellschaftlichen Debatte, die wir ja gerade haben und die ja viele gesellschaftliche Gruppen regelrecht zerreißt, in Corona-Leugner und Leuten, die sehr strikt sich an diese Hygieneregeln halten möchten, ist es nicht mitten in dieser Debatte ein sehr fragwürdiges Signal, wenn so eine Demonstration, so eine öffentliche Bekundung einer freien Meinung, wenn die verboten wird?
Das sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe eher, das ist eine kleinere Gruppe, die allerdings stark zu mobilisieren vermag, wie man sieht. Und die meisten Menschen haben entweder keine Meinung dazu oder meinen, das seien Beschränkungen, die man hinnehmen kann, jedenfalls auf Zeit. Und der Riss geht nur unter uns durch zwischen solchen Leuten, die das einsehen, dass es eigentlich richtig ist, aber auf sich nicht anwenden, also nicht konsequent sind, sondern sagen, ach nee, heute feiern wir mal, heute sind wir zusammen, ein bisschen ausspannen muss sein. Und sie sehen das eigentlich ein, aber sie folgen dieser Einsicht nicht. Dieser Riss ist viel größer, die andere Gruppe ist klein, wenn auch mobilisierungsstark. Im Übrigen, wenn sie wirklich gegen diese Maßnahmen sind, weil sie zum Beispiel sagen, die belasten mich zwar nicht stark, aber sie sind überhaupt nicht wirksam, wenn es überhaupt Corona gibt, dann klagen sie doch dagegen. Das geht schnell, kostet relativ wenig und wenn sie recht bekommen, kostet sie es gar nicht.
Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk der Berliner Staatsrechtler Christian Pestalozza. Herr Pestalozza, vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Adieu.
Und dieses Interview haben wir heute Abend vor der Sendung aufgezeichnet. 23.26 Uhr ist es. Sie hören, das wäre der Tag im Deutschlandfunk. Und noch eine umstrittene Veranstaltung soll erstmal nicht stattfinden. Ein großes Popkonzert in Düsseldorf, das eigentlich für den 4. September geplant war. Geplant waren da unter anderem auch Auftritte von Musikern wie Sarah Connor und Bryan Adams. Das Ganze hat schon seit Wochen in NRW für viel Streit gesorgt, weil die Stadt Düsseldorf das Konzert mit ja immerhin 13.000 Zuschauern genehmigt hatte, allerdings ohne Rücksprache mit der Landesregierung. Jetzt hat der Veranstalter beschlossen, dass die Show auf den Spätherbst verschoben wird. Ein konkretes Datum gibt es aber noch nicht. Moritz Küpper hat die Einzelheiten.
Man sei nach wie vor der Auffassung, dass der Maßnahmenkatalog Fans, Künstlern und Mitarbeitern umfassenden Schutz biete, erklärte Veranstalter Marek Lieberberg. Doch angesichts steigender Infektionszahlen und im Raum stehender nachträglicher Kapazitätsbeschränkungen habe man sich nun zu diesem Schritt veranlasst gesehen, das Konzert zu verschieben. Den mehr als 7.000 Besuchern, die bereits Tickets erworben hätten, werde nun das Eintrittsgeld einschließlich Vorverkaufsgebühren zurückerstattet. Das Konzert mit dem Namen Give Life a Chance und Künstlern wie Bryan Adams und Sarah Connor war für den 4. September im Düsseldorfer Stadion vorgesehen. 13.000 Menschen hätten kommen können.
Ja, ich bin für diese Entscheidung des Veranstalters sehr dankbar. Ich habe auch vor dieser Entscheidung sehr viel Respekt. Denn das Konzept, was der Veranstalter vorgelegt hat, war ja ein gutes Konzept.
Sagt NRWs Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU.
Aber in der jetzigen Infektionslage in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen, passt eine Veranstaltung mit 13.000 Menschen einfach nicht. Es wäre die größte Veranstaltung in ganz Europa seit Corona gewesen. Dafür gibt es auch keine Akzeptanz.
Laumann selbst hatte mit den Veranstaltern mehrfach gesprochen.
Ich bin froh darüber, dass wir diese Lösung gefunden haben, dass der Veranstalter quasi diese Veranstaltung jetzt verschiebt. Es gibt auch kein neues Datum, weil er selber einsieht, dass in der jetzigen Infektionslage das einfach keine Akzeptanz hat.
Ob diese sich jedoch im Spätherbst bessert, bleibt fraglich. Für Veranstalter Lieberberg steht jedoch fest, dass die Sehnsucht von Fans und Künstlern nach Live-Musik sich nicht auf Dauer unterdrücken lasse. Das Düsseldorfer Modell bleibe der richtige Ansatz. Lieberberg dankte zudem der Stadt für eine, Zitat, faire Chance. Dabei hatte es zwischen Land und Stadt durchaus einen Konflikt gegeben. Der Düsseldorfer SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel, aktuell im Wahlkampf, hatte sich bis zuletzt für ein Konzert ausgesprochen und die NRW-Landesregierung aufgefordert, dieses andernfalls zu verbieten. Nun gibt es eine andere, eine politische Lösung.
Aus Düsseldorf berichtete Moritz Küpper. Wie soll man mit Urlaubsrückkehrern aus Corona-Risikogebieten umgehen? Darüber wird seit Wochen debattiert. Kostenlose Massentests an Flughäfen gelten bislang noch als das sicherste Mittel, um solche Corona-Infektionsketten zu vermeiden. Aber die Gesundheitsminister der Länder, die wollen solche Gratistests nicht mehr. Stattdessen schlagen sie Tests auf Rechnung der Touristen vor plus Quarantäne nach der Rückkehr. Aber gegen diese Pläne gibt es Widerstand. Auch der Bundesgesundheitsminister ist jetzt in der Defensive, wie Johannes Kuhn in Berlin beobachtet.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht nicht von einer Änderung der Strategie, sondern von einer Rückkehr zum Langzeitansatz. Es sei sinnvoll, die Corona-Pflichttests für Einreisende aus Risikogebieten am Ende der Sommerreisesaison einzustellen. Denn es gehe um Kapazitäten in Laboren und Gesundheitsämtern, so der CDU-Politiker.
Wenn wir sehen, dass Testkapazitäten auch an eine Grenze kommen, ich sage noch einmal, die Testzahlen haben sich verdoppelt innerhalb nur von 2-3 Wochen, dass dann tatsächlich eben auch das Bestandteil der konkreten Entscheidungen wird. Das ist so.
Dem Verband der akkreditierten Labore in der Medizin zufolge stieg die Zahl der Corona-Tests in der vergangenen Woche nochmals um 17% an. Es seien gut 890.000 Tests durchgeführt worden, das liege etwa 210.000 unter der wöchentlichen Maximalkapazität. Spahn will die Tests nun auf Menschen mit Symptomen und Kontakt zu Covid-19-Patienten fokussieren, aber auch auf Pflegekräfte, Ärzte und Pflegebedürftige. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen in eine 14-tägige Quarantäne, können diese bei einem negativen Test nach 5 Tagen beenden. Die Quarantäne-Stichproben sollen verstärkt werden.
Es ist zumutbar für alle, die nach der Hauptreisezeit weiterhin in Risikogebiete reisen sollten, dass dort ein verstärktes Quarantäneregime wieder und weiterhin gilt. Wer in ein Risikogebiet bewusst reist, weiß eben auch, in welche Umstände und in welche Folgeregelungen hinein diese Reise antritt.
Spahn hat für die Änderung der Einreiseregeln die Rückendeckung vieler Gesundheitsministerien aus den Ländern. Entscheiden wird morgen die Runde aus Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten. Das letzte Wort sei hier noch nicht gesprochen, heißt es allerdings aus Bayern. Es dürfe kein ständiges Hin und Her bei der Teststrategie geben, kritisierte am heutigen Mittwoch erneut CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Die Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten gilt immerhin erst seit dem 8. August. Söder argumentiert, dass Pflichttests sich bewährt hätten und die Zahl von Urlaubsrückkehrern nun ohnehin zurückgehen werde. Auch Vertreter von Reise- und Luftfahrtbranche kritisierten Spahn. Sie sprachen von einem Zickzackkurs. Die Testpflicht ist nicht der einzige Streitpunkt, den Bund und Länder in ihrer morgigen Schalte ausdiskutieren. Auch die Vereinheitlichung unterschiedlicher Länderregeln steht auf der Tagesordnung. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler plädiert für ein gemeinsames Vorgehen. Die SPD-Politikerin sagte am Morgen im Deutschlandfunk:
Es ist in der Tat so, dass mittlerweile eine große Verunsicherung bei den Bürgerinnen und Bürgern eingetreten ist, die nicht mehr auch differenzieren können, was gilt jetzt wo. Das gilt beispielsweise hinsichtlich der Obergrenzen bei Feiern, das gilt aber auch beim Thema Bußgeld.
Die Bundesregierung hat unterdessen die Corona-Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union um 2 Wochen verlängert. Sie gilt nun bis zum 14. September. Dann enden mit Baden-Württemberg im letzten Bundesland die Sommerferien.
Soweit Johannes Kuhn und wir machen weiter mit Kurzbeiträgen aus dem In- und Ausland. Und da geht es erst einmal um einen Rücktritt. Der EU-Handelskommissar Phil Hogan nimmt seinen Hut. Grund ist ein Verstoß gegen die Corona-Regeln in Irland. Peter Kapern.
Hogan hatte in Irland am Abendessen einer parlamentarischen Golfrunde teilgenommen, die 80 Gäste umfasste. Unmittelbar zuvor hatte die Regierung aber die Corona-Schutzregeln verschärft, die Abendgesellschaft war damit illegal. Der irische Agrarminister Cleary, ebenfalls Gast in der Tischrunde, hatte bereits in der vergangenen Woche seinen Hut genommen. EU-Handelskommissar Hogan aber kämpfte um seinen Job. Detailliert schilderte er auf Druck von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen seine Reise von Brüssel auf die irische Insel, in deren Verlauf er gleich mehrfach gegen die Corona-Schutzregeln des Landes verstoßen haben soll. Hogan berief sich in einem Interview mit dem irischen Fernsehen aber auf Ausnahmeklauseln für wichtige, beruflich bedingte Reisen. Irlands Ministerpräsident Martin allerdings widersprach dem EU-Kommissar. Hogan habe klar gegen die geltenden Regeln verstoßen, so der Taoiseach. Doch die Entscheidung über Hogans Verbleib in der EU-Kommission hat nicht die irische Regierung zu fällen, sondern ausschließlich die Kommissionschefin von der Leyen. Die hatte in den letzten Tagen mehrfach eine gründliche, detaillierte Prüfung zugesagt. Deren Ergebnis dürfte Hogans Rücktritt ausgelöst haben. Mit Phil Hogan verliert Ursula von der Leyen ihren Handelskommissar, der im Zollstreit mit den USA und in den Verhandlungen mit London über ein Post-Brexit-Abkommen eine wichtige Rolle gespielt hat.
Im Gasstreit zwischen der Türkei und Griechenland gibt es weiter keine Annäherung. Aus Ankara hieß die Devise heute: keine Kompromisse. Karin Sens.
Für den türkischen Präsidenten Erdogan kommen im Gasstreit mit Griechenland keine Zugeständnisse in Frage. Das hat er heute, einen Tag nach dem Vermittlungsbesuch des deutschen Außenministers Maas in Athen und Ankara, noch mal klargemacht. Wenn die Türkei etwas ankündigt, dann werde sie das auch umsetzen, auch wenn sie einen hohen Preis dafür bezahlen müsse, so Erdogan. Experten warnen, eine militärische Auseinandersetzung könne für beide Länder auch massive wirtschaftliche Folgen haben. Der griechische Staatschef Mitsotakis erklärte, man sei bereit, mit der Türkei über die ausschließliche Wirtschaftszone zu sprechen. Unterdessen berichten beide Länder von Manövern in den umstrittenen Gewässern im östlichen Mittelmeer. Das türkische Verteidigungsministerium twitterte, man führe mit einem italienischen Zerstörer eine militärische Übung durch. Laut griechischem Staatsfernsehen haben eigene Manöver begonnen, an denen sich Zypern, Frankreich und auch Italien beteiligen.
Bei den Ermittlungen zu rechten Drohschreiben mit dem Absender NSU 2.0 sind neue Spuren aufgetaucht. Verdächtige Datenabfragen über Polizeicomputer soll es demnach nicht nur in Hessen gegeben haben, sondern auch in anderen Bundesländern. Arne Hell.
Politiker, eine Anwältin, Künstlerinnen, Aktivistinnen. Mehr als 80 Drohschreiben wurden in den vergangenen Jahren mit dem Absender NSU 2.0 verschickt. Rassistische Beleidigungen und Todesdrohungen. Die Absender sind bis heute unbekannt. Daten einiger Empfänger, die nicht öffentlich sind, waren vorher von Polizeicomputern in Hessen abgefragt worden, ohne dass es dafür einen erkennbaren Anlass gegeben hätte. Das Hessische Landeskriminalamt, das die Ermittlungen leitet, hat jetzt zu zwei der Frauen, die bedroht wurden, weitere verdächtige Datenabfragen ermittelt. Nach Informationen von WDR und SZ soll demnach vor anderthalb Jahren bei der Polizei in Berlin der Datensatz einer Kabarettistin abgerufen worden sein. In Hamburg die Daten einer Kolumnistin, die für die Taz schreibt. Die Hamburger Polizei bestätigte das auf Anfrage. Demnach werde gerade geprüft, ob die Abfrage berechtigt oder unberechtigt war. Die Berliner Polizei wollte sich zu der Abfrage dort nicht äußern. Genauso wie das LKA in Hessen wegen der laufenden Ermittlungen.
Schwere Regenfälle haben in Afghanistan zu heftigen Überschwemmungen geführt. Viele Menschen sind ums Leben gekommen. Bernd Muschborowska.
Nach heftigen Sturzfluten in der afghanischen Provinz Parwan suchen die Rettungskräfte weiter nach Überlebenden. Die Zahl der Toten wird inzwischen mit über 100 angegeben. Mindestens 250 Menschen seien verletzt worden, hieß es. Genaue Zahlen sind noch nicht bekannt, da die Rettungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Mitten in der Nacht wurden die Bewohner der Provinz Parwan nördlich der afghanischen Hauptstadt Kabul von plötzlichen Überschwemmungen überrascht. Durch die Fluten seien viele Häuser zerstört worden, sagte Provinzsprecherin Wahida Shaka. Die Katastrophe übersteige die Möglichkeiten vor Ort, hieß es. Die Behörden hätten die betroffenen Gebiete besichtigt und hofften auf Unterstützung aus Kabul. Auch im vergangenen Jahr gab es besonders schwere Sturzfluten in Afghanistan. Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Aktionen, OCHA, wurden im Frühjahr 2019 mehr als 10.000 Häuser zerstört. Rund 180.000 Menschen waren von den Fluten betroffen.
Aus griechischen Flüchtlingslagern sind weitere kranke Flüchtlingskinder nach Deutschland geflogen worden. Sabine Müller.
Der Flieger brachte 28 kranke Kinder und ihre Kernfamilien nach Deutschland, insgesamt 121 Menschen. Sie werden jetzt auf 9 verschiedene Bundesländer verteilt. Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen. Der Flug sollte eigentlich schon vor knapp 2 Wochen gehen, musste aber verschoben werden, weil in 2 Flüchtlingsfamilien positive Corona-Fälle aufgetreten waren. Nach dem Ende der Quarantäne und weiteren Tests konnte der Flug heute nachgeholt werden. Ein negatives Testergebnis ist Voraussetzung für die Einreise nach Deutschland. Die Bundesregierung hatte sich bereit erklärt, insgesamt 243 kranke Kinder und ihre Kernfamilien aus griechischen Flüchtlingslagern herauszuholen. Bisher kamen 347 Personen in Deutschland an. Das Ganze ist Teil einer europäischen Hilfsaktion. Auch in Länder wie Luxemburg, Irland, Frankreich oder Portugal gab es schon Flüchtlingstransferflüge.
Viele Großveranstaltungen überall auf der Welt wurden wegen der Covid-Pandemie schon verschoben oder abgesagt. Jetzt auch das Weltwirtschaftsforum in Davos. Dietrich Karl-Meurer.
Das Jahrestreffen werde verschoben auf den frühen nächsten Sommer, so heißt es in einer Medienmitteilung des Weltwirtschaftsforums, ohne den konkreten Termin zu nennen. Und weiter, die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, da es wichtig sei, dass die Führer der Welt zusammenkommen, um über die Zeit nach der Covid-19-Pandemie zu beraten. Doch Experten schätzten die Lage so ein, dass es nicht sicher sei, das Treffen im Januar durchzuführen. Die Konferenz im Schweizer Wintersportort Davos wird gern als das Treffen der Reichen und Mächtigen bezeichnet. In einer knappen Woche finden normalerweise hunderte Veranstaltungen und Workshops statt, auf denen wirtschaftliche, gesellschaftliche oder umweltpolitische Fragen diskutiert werden. An der 50. Ausgabe des Megatreffens nahmen in diesem Jahr knapp 3000 Teilnehmer aus fast 120 Ländern teil, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Donald Trump und die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Auf dem Weltwirtschaftsforum werden offiziell keine politischen oder ökonomischen Entscheidungen getroffen. Hinter den Kulissen verständigt man sich dennoch mitunter auf Abkommen und Geschäfte. Globalisierungskritiker werfen dem streng abgeschotteten Treffen immer wieder Intransparenz und auch Anmaßung vor.
Weltweit befinden sich Volkswirtschaften seit Monaten auf Talfahrt. Besonders dramatische Zahlen kommen jetzt von der OECD in Paris. Marcel Wagner.
Auf ein Minus von 9,8% im Durchschnitt aller Mitgliedsländer kommt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in ihrem heute in Paris veröffentlichten Quartalsbericht. Damit ist der Einbruch durch Corona mehr als viermal so hoch wie zum Höhepunkt der Finanzkrise 2009. Vergleichbares hat es seit Aufzeichnung der Wirtschaftsdaten durch die OECD, der die meisten entwickelten Industriestaaten angehören, nicht gegeben. Besonders hart getroffen hat es laut OECD Großbritannien, wo Premierminister Boris Johnson zunächst wenig Einschränkungen, später dann einen umso härteren Lockdown verhängt hatte. Dort brach die Wirtschaft im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten um 20,4% ein. Es folgt Frankreich, das nach seinem strikten Corona-Lockdown ein Minus von fast 14% verzeichnet hat. Deutschland liegt mit einem Rückgang um 9,7% knapp unter dem Schnitt aller OECD-Staaten und in etwa gleich auf mit den USA, die ein Minus von 9,5% verzeichneten. In der Eurozone lag der Durchschnitt beim Bruttoinlandsprodukt immerhin bei einem Minus von gut 12%.
Von dieser wirtschaftlichen Talfahrt hat sich allerdings auch heute an vielen Börsen wieder einmal nichts bemerkbar gemacht. An vielen Handelsplätzen gingen die Kurse eher nach oben, berichtet Konrad Busen.
Neue Höchststände am US-Aktienmarkt, zumindest für den S&P 500-Index und den Nasdaq-Index. Der deutsche DAX konnte sich um rund 1% verbessern an diesem Mittwoch auf 13.190 Punkte. Eine Rolle dabei spielte auch wieder die Spekulation auf die Notenbanken. Morgen beginnt eine Tagung, die normalerweise jedes Jahr in den Rocky Mountains stattfindet, in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Aus Corona-Gründen ist das Meeting dieses Jahr ins Internet verlegt. Trotzdem, die Finanzmärkte erwarten Gehaltvolles, wenn US-Notenbankchef Jerome Powell sich zu den Rahmenbedingungen der Geldpolitik äußert. Konkret erwarten viele an den Märkten, dass Jerome Powell großzügigere Inflationsziele formuliert. Damit wäre der Weg frei für eine noch massivere geldpolitische Unterstützung der Wirtschaft. Deswegen stützt die Spekulation auch Aktienkurse. Die Immobilienfirma Around Town hat einen englischen Namen, sitzt in Luxemburg, aber die wesentlichen Beteiligungen hat Around Town im deutschen Immobilienmarkt, darunter viele Gewerbeimmobilien und Hotels. Gerade die Hotels konnten in den Corona-Lockdowns oft ihre Miete nicht bezahlen oder nur zum Teil. Das hat sich im Quartalsbericht von Around Town negativ bemerkbar gemacht. Aber viele Anleger hatten mit Schlimmerem gerechnet. Stattdessen haben sie honoriert, dass Around Town sogar eine recht zuversichtliche Geschäftsprognose abgegeben hat. Die Aktie legte 2% zu.
Das war der Börsenbericht von Konrad Busen. Wir gehen in die USA. Proteste gegen Rassismus, die Black Lives Matter-Bewegung. Das alles hält die USA seit Monaten in Atem. Und deshalb ist es zurzeit besonders bedrückend, was da gerade in der Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin passiert. Polizisten haben dort einem unbewaffneten schwarzen Familienvater in den Rücken geschossen. Und es folgten nun seit Tagen schwere Ausschreitungen. In der vergangenen Nacht sind dabei zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Einzelheiten hat Claudia Sarre.
Zwei Menschen tot, einer mit Schussverletzungen im Krankenhaus. Nach zunächst friedlichen Demonstrationen eskalieren die Proteste gegen Polizeigewalt in Kenosha. Wütende Demonstranten ziehen nach Einbruch der Dunkelheit durch die Straßen und werfen mit Steinen und Feuerwerkskörpern. Die Polizei reagiert mit Tränengas. In einem Vorort nehmen offenbar Anwohner die Sache selbst in die Hand. Ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und bewaffneten Männern, die Geschäfte schützen wollen. Es fallen Schüsse. Auf dem Video sieht man, wie ein Mann mit einem Gewehr wegrennt. Noch weiß man weder, wer geschossen hat, noch wer die Opfer sind. Der Sheriff von Kenosha County, David Beth, leitet die Ermittlungen. Er spricht von Militia, Bürgermiliz. Bakari Sellers, Bürgerrechtler und Politiker aus South Carolina, bestätigt dies auf CNN. Das sind keine Gegendemonstranten. Das sind Menschen, die ihr Land zurückhaben wollen. Sie tauchen dort auf mit Gewehren, um die örtliche Tankstelle zu beschützen. Und dann kommt es zu Vorfällen wie diesen. Auslöser für die Proteste waren Schüsse eines Polizeibeamten auf den Afroamerikaner Jacob Blake. Warum der Polizist dem 29-jährigen Familienvater mehrmals aus kurzer Distanz in den Rücken schoss, ist nicht klar. Blake hatte zuvor einen Streit zwischen Frauen schlichten wollen. Es kam zu einem Handgemenge mit der Polizei und als Blake in sein Auto steigen wollte, fielen die Schüsse. Drei seiner Kinder, die im Wagen saßen, wurden Zeugen des Vorfalls. Seine Familie distanziert sich von der Gewalt, die der Fall auslöste, so der Anwalt der Familie Patrick Salvi auf CNN.
From the family's perspective, it's very unfortunate and they continue to discourage any sort of violence whatsoever.
Es sei sehr bedauernswert und sie wollten jegliche weitere Gewalt verhindern. Salvi sagte außerdem, dass Jacob Blake durch die Rückenverletzungen vermutlich gelähmt bleibe. Schon werden Mahnungen vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Land laut. Der ehemalige Polizeichef von Washington D.C., Charles Ramsey, sprach sich auf CNN dafür aus, die Präsenz der Nationalgarde in Kenosha zu erhöhen, damit die Gewalt aufhört.
But they've got to increase the presence. They've got to shut this down. Because if they don't, you're going to have more incidents like this take place perhaps. I just hope it doesn't spread beyond Kenosha.
Sonst gäbe es noch mehr Vorfälle dieser Art. Er hoffe, so Charles Ramsey, dass sich die Unruhen nicht über Kenosha hinaus ausbreiten. Seit dem Tod von George Floyd bei einer Polizeikontrolle kommt es in den USA immer wieder zu Protesten gegen Polizeigewalt. Für Freitag, zum Jahrestag der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, planen Black Lives Matter-Aktivisten einen March of Washington, um für mehr soziale Gerechtigkeit zu demonstrieren.
Und wir kommen nach Belarus. Der Staatsapparat dort nutzt weiter alle Instrumente, um die Proteste im Land zu unterdrücken und die Demonstranten einzuschüchtern. Heute war die Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch zum Verhör geladen. Sie kam allerdings mit vielen Unterstützern, wie Christina Nagel berichtet.
Weiße Nelken für die Nobelpreisträgerin, Applaus und mutmachende Plakate. Ein Mann aber hält etwas anderes, wie eine Trophäe in die Höhe. Dies ist das erste Buch von Alexijewitsch. Der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Unsere Proteste aber haben ein weibliches Gesicht, erklärt er dem Reporter von Euroradio. Er sei stolz auf die Frauen an der Spitze dieser und darauf kommt es ihm an, friedlichen Bewegung. Dass der Machtapparat ausgerechnet gegen den Koordinierungsrat vorgeht, der doch für einen Dialog zwischen den Demonstrierenden und der politischen Führung sorgen will, können viele hier nicht nachvollziehen. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass eine 72-Jährige, die gesundheitlich angeschlagen ist, zum Verhör zitiert wird. Eine Situation der Absurdität und des Surrealismus, meint der Politiker Juri Gubarjewitsch. Svetlana Alexijewitsch aber ist es wichtig, hier und heute Flagge zu zeigen. Es sei jetzt nicht die Zeit, um über die Gesundheit nachzudenken. Es dürfe auf keinen Fall zu einer Konfrontation zwischen Gegnern und Unterstützern Lukaschenkos kommen. Ich denke, wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir dürfen nicht nachlassen. Und Gott bewahre, dass Blut vergossen wird von unserer Seite. Wir müssen mit der Kraft unserer Überzeugungen gewinnen. Der Koordinierungsrat allein, das zeige sich bereits, werde es nicht schaffen, den Präsidenten zu einem Dialog mit der Gesellschaft zu bewegen, erklärte die Schriftstellerin. Er spricht jetzt nur noch mit Putin, also ist es notwendig, Putin in das Gespräch und auch die Welt mit einzubeziehen, damit Lukaschenko beginnt, mit den Menschen zu sprechen. Alexijewitsch ist bereits die fünfte aus dem 7-köpfigen Präsidium, die zum Verhör vorgeladen wurde. Morgen ist Maria Kolesnikova dran, die im Wahlkampf an der Seite von Lukaschenkos Herausforderin Svetlana Tichanowskaja stand. Der Druck auf die Mitglieder des Präsidiums aber sei sinnlos, ließ der Koordinierungsrat am Nachmittag verlauten. Ebenso wenig wie die Hoffnung, dass die Belarussen vergessen werden, was passiert ist, oder denen vergeben, die Verbrechen begangen haben. Doch der Staatsapparat macht weiter Druck. Appelle wie die vom deutschen Außenminister Heiko Maas verhallen ebenso ungehört wie Sanktionsandrohungen. Die Zahl der Festnahmen steigt wieder. Es gibt Hausdurchsuchungen bei Oppositionellen und ihren Unterstützern.
Wie geht das weiter in Belarus? Gerät da etwas Größeres ins Wanken im Osten Europas? Und wie verhält sich Russland noch in dieser Krise? Das waren Fragen, die heute auch die EU-Verteidigungsminister beschäftigt haben, neben anderen Regionen, in denen EU-Mitgliedsländer Soldaten stationiert haben. Und davon gibt es auch einige. Bettina Klein hat das Treffen in Brüssel für uns verfolgt.
Es war das erste Mal, dass sich die europäischen Verteidigungsminister wieder persönlich begegnen konnten, nach Monaten von Videokonferenzen. In einer Zeit, in der die Herausforderungen größer geworden sind, stellte Annegret Kramp-Karrenbauer als Gastgeberin für die deutsche Ratspräsidentschaft fest.
Wir sehen die Entwicklung in Mali, wir sehen die demonstrierenden Menschen in Belarus, wir sehen die steigende Spannung und die Auseinandersetzung im östlichen Mittelmeer und wir sehen die Notwendigkeit, dass Europa für seine eigene Sicherheit handlungsfähiger wird, als es das heute ist.
NATO-Generalsekretär Stoltenberg dementierte nochmals, dass das Bündnis Truppen an der Grenze zu Belarus konzentriert, wie von Machthaber Lukaschenko behauptet.
There is no military NATO build-up in the region. So any attempt by the regime will in the
Jeder Versuch, die NATO als Ausrede für die Niederschlagung von Protesten zu benutzen, sei absolut falsch und ungerechtfertigt. In der ersten Arbeitssitzung ging es um die gemeinsamen Militäreinsätze von EU, NATO und Vereinten Nationen. Dazu gehören jene im erwähnten Mali, wo es unlängst einen Militärputsch gab, den die EU nochmals verurteilte. Die Soldaten wurden im Rahmen der Mission ausgebildet. Einige der führenden Köpfe der Putschisten, auch in Deutschland und Frankreich, gestand die deutsche Ministerin zu.
Der entscheidende Punkt für uns ist die Frage, ob aus diesem Putsch, den wir ja alle einhellig verurteilt haben, jetzt in einem schnellen Transmissionsprozess die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung entsteht und damit eben auch eine gute Grundlage, um weiter zu arbeiten.
Die Operationen sind zurzeit ausgesetzt. Aber wir werden dort weiter arbeiten, sobald es die Lage zulässt, versicherte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Zu viel habe man bereits investiert. Der Putsch sei keinesfalls mit der Ausbildungsmission dort verbunden gewesen.
This coup d'etat has been by no means related with the training that we are offering to the Malian soldiers.
Auch die Lage im östlichen Mittelmeer war Thema. Die EU ist dort mit der Mission Irini im Einsatz, die das UN-Waffenembargo gegen Libyen überwachen soll. Eine Zusammenarbeit mit der NATO beim Informationsaustausch wird derzeit von der Türkei blockiert. Sie lehnt die Operation als zu ihren Lasten unausgewogen ab. Ankara unterstützt die libysche Regierung mit Waffen auf dem Seeweg. Bei einer Kontrolle war es unlängst fast zur militärischen Auseinandersetzung mit Frankreich gekommen. Dazu steht die Türkei nun im Konflikt mit Griechenland und Zypern um die Gasbohrungen im Mittelmeer. Hier versucht die deutsche Ratspräsidentschaft, einen Dialog zu vermitteln. Kramp-Karrenbauer sprach mit ihren Kollegen aus beiden EU-Staaten.
Das gute Signal der Gespräche heute, die ich geführt habe, war, dass es durchaus Bereitschaft dafür geht. Aber das muss natürlich ein faires Verfahren sein, das auf Augenhöhe auch stattfinden kann. Und insofern wird es weiter auch aus meiner Sicht langwierig und schwierig bleiben.
Schließlich wollen die EU-Verteidigungsminister sich einen gemeinsamen strategischen Kompass geben. Dazu muss die Bedrohungsanalyse in der EU zunächst einmal vereinheitlicht werden. Deutschland will während der Ratspräsidentschaft hier den ersten entscheidenden Grundstein legen.
Aus Brüssel war das Bettina Klein. Und zum Abschluss dieser Sendung noch der Blick in die Kommentare der Zeitung von morgen mit Christina Pucciata.
Die Kommentatoren blicken auf die Ergebnisse des Koalitionsausschusses von Union und SPD. Zudem geht es um das Verbot der in Berlin geplanten Corona-Demonstrationen am Wochenende. Der Mannheimer Morgen äußert sich kritisch zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes bis Ende 2021. Mit einem derart langfristig gewährten Kurzarbeitergeld ist die Gefahr von Mitnahmeeffekten groß. Unternehmen bekommen schließlich auch Sozialbeiträge erstattet. Außerdem kann die Abfederung des Arbeitsausfalls dafür sorgen, dass Betriebe am Leben bleiben, die schon vor Corona kaum Chancen zum Überleben hatten. Aus Sicht des Münchner Merkurs braucht die Wirtschaft jetzt Planungssicherheit und Vertrauen.
Die Verwerfungen der Corona-Krise werden uns noch auf Jahre begleiten. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist unabwendbar, ebenso eine Welle von Betriebspleiten. Da ist es gut, wenn Unternehmen mit akuten Problemen, aber intakter Perspektive, nicht gezwungen werden, nach den staatlich angeordneten Virusmaßnahmen in großer Zahl Mitarbeiter auf die Straße zu setzen. Die Südwestpresse aus Ulm schreibt zu den geplanten Änderungen im Wahlrecht. Die Zahl der Wahlkreise wird um 19 auf 280 reduziert und an dem komplizierten Sitzverteilungsmechanismus wird schon jetzt ein kleines bisschen herumgeschraubt. Im Ergebnis bringt das aber nicht viel. Die Nürnberger Nachrichten meinen, eine leichte Verkleinerung des Bundestages schon im nächsten Jahr und ein unmissverständlicher Beschluss für eine deutliche Reduzierung 2025 sind nun in Sichtweite. Hoffentlich finden Regierung und Opposition noch einen Weg, den sie gemeinsam gehen können. Das würde dazu beitragen, viele skeptische Bürger zu überzeugen. Die hegen schon lange den Verdacht, dass sich hier eine Berufsgruppe in erster Linie selbst versorgt. Für das Handelsblatt hat der Koalitionsausschuss gezeigt, dass die Koalitionäre beim Geldausgeben keine Probleme haben. Reformen und Zukunftsthemen wurden hingegen auf die lange Bank geschoben. Ähnliches gilt für den Bürokratieabbau. Von einer großen Steuerreform wagt ohnehin niemand mehr zu träumen. Die Große Koalition wirft sich in Retterpose. Zukunft gestaltet sie nicht. Die neue Presse aus Coburg befasst sich mit dem Verbot der in Berlin geplanten Corona-Demonstrationen an diesem Wochenende. Die Zeitung lobt: Berlins Innensenator Geisel hat recht, wenn er sagt, das Verbot ist keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz. Ob sie vor Gerichten Bestand hat, muss sich zeigen. Auch Zeit Online findet die Absage richtig. Diese Demonstration von rechtsradikalen Maskenverweigerern hätte Berlin und seine Bewohner in Gefahr gebracht. Und sie hätte ein akutes Glaubwürdigkeitsproblem für die Politik geschaffen. Denn wer soll sich noch an Corona-Regeln halten, wenn eine solche Veranstaltung direkt vor den Türen des Parlaments unter Billigung der Politik möglich ist?
Das war die Presseschau, zusammengestellt von Sonja Helmke. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Tobias Armbruster. Ihnen noch eine schöne Nacht.